Jesus lebt, mit ihm auch ich, tot, wo sind nun deine Schrecken? Er erlebt und wird auch mich von den Toten auferwecken. Er verlässt die Seinen nicht, das ist meine Zuversicht. Das ist, wie ich finde, ein großartiger Osterhymnus, und dieser Hymnus drückt eigentlich alles aus, was ich hoffe, was ich glaube und was ich erwarte. Jesus lebt, weil ihn der Tod nicht halten konnte. Und genau wie er das vorgemacht hat, werden wir es einmal nachmachen, nicht aus unserer eigenen Kraft, das kriegen wir nicht hin. Nicht aus unserem eigenen Willen, sondern weil Jesus es will. Er verlässt uns nicht, und da, wo wir am Ende sind, da fängt er oft erst an. Das ist Ostern. Und dieser Osterhymnus sagt das, was wir hoffen, woran wir glauben und was wir erwarten. Allerdings kenne ich von mir, dass dieser Glaube an die Auferstehung Jesu keine gleichmäßige Sache ist. Er ist nicht logisch, er ist nicht beweisbar. Und dieser Glaube an die Auferstehung ist auch nicht etwas, das uns problemlos einleuchtet. So als müssten wir nur ein wenig nachdenken und schon wäre die Sache klar. Das war übrigens vor 2000 Jahren nicht anders. In den Tagen nach der Auferstehung Jesu konnte keiner seiner Jünger diesen Osterhymnus mitsingen. Glaubenszuversicht, Freude, Gewissheit, das gab es damals nicht bei ihnen. Wenn man die Texte in der Apostelgeschichte mal nachliest oder im Johannesevangelium, dann war da eher Angst, Enttäuschung und große Ratlosigkeit. Einige Frauen hatten den Jüngern zwar von leerem Grab erzählt, aber das machte die Sache nicht besser. Diese Berichte stifteten eher Verwirrung und machten die Ratlosigkeit noch größer. Aber warum war das so? Warum gab es auch bei den Jüngern damals keinen Osterglauben? Jesus hatte doch seine Auferstehung am dritten Tag vorhergesagt. Und wer die Texte des Alten Testamentes liest, ich stelle euch noch mal ein paar vor, der hätte auch dort Hinweise finden können, dass Gottes Sohn nicht im Tod bleiben wird. Trotzdem war da kein Glaube, sondern bloß Enttäuschung. Irgendetwas hat gefehlt. Und ist das, was damals offensichtlich nicht da war, auch das, was uns heute manchmal fehlt? Wenn wir nicht glauben können? Wenn bei uns die Angst stärker wird als die Hoffnung? Wenn bei uns der Zweifel stärker wird als der Glaube? Aber was genau ist es, was uns dann fehlt? Also wer im letzten Heaven dabei war, der hat die Antwort auf diese Frage eigentlich schon in Evis Predigt gehört, denn dieser Punkt tauchte auch bei ihr auf. Aber ich finde diesen Punkt so wichtig, dass ich dachte, wir können ihm heute nochmal eine ganze Predigt widmen. Wenn mein Glaube schwach wird, wenn er bei euch schwach wird, wenn der Osterhymnus für mich keine Gewissheit mehr ist, was fehlt mir dann eigentlich? Und wie kann ich dieses Defizit vielleicht ausgleichen? Ich möchte dazu einen Text lesen, der auch für diesen Sonntag vorgeschlagen ist. Das Evangelium für den Sonntag steht bei Johannes im 20. Kapitel, eine Szene, in der es auch um den Glauben der ersten Jünger geht. Friedrich, du kannst den Text mal einmal anwerfen. Wir lesen ihn mal einmal. Am Abend des ersten Tages der Woche, nach dem Tod Jesu, da die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus mitten unter sie und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Thomas aber, einer der Zwölf, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und lege meine Finger in die Nägelmale und lege meine Hand in seine Seite, so kann ich's nicht glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger abermals drin und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht: Friede sei mit euch. Danach spricht er aber zu Thomas: Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände, und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas aber antwortete und sprach: Mein Herr und mein Gott. Spricht Jesus zu ihm: Weil du mich gesehen hast, darum glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und die doch glauben. Ich möchte dazu gerne zwei Punkte ausführen. Erstens.
Das ist ein bisschen krasser, der Punkt. So.
Erstens. Lebendiger Glaube ist keine theoretische Idee, sondern lebendiger Glaube braucht Fakten. Fakten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass einige der Jünger Jesu, zumindest diejenigen, die lesen und schreiben konnten, das Alte Testament, also die Tora der Juden damals, kannten. Und da steht zum Beispiel in Jesaja: Aber deine Toten werden leben, deine Leichname werden auferstehen. Wachet und rühmet, die ihr liegt unter der Erde, denn ein Tau der Lichter ist dein Tau und die Erde wird die Schatten wiederhergeben. Oder Hiob sagt: Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er sich über dem Staub erheben. Und auch Jesus selbst hat seinen Jüngern seinen Tod und seine Auferstehung mehrfach gesagt. Das steht bei Markus zum Beispiel so: Denn Jesus lehrte seine Jünger und sprach zu ihnen: Der Menschensohn wird überantwortet in die Hände der Menschen und sie werden ihn töten. Und wenn er getötet ist, so wird er nach 3 Tagen auferstehen. Ich denke also, die Jünger hätten wissen können, dass Karfreitag nicht das Ende ist, sondern dass es jetzt erst losgeht. Dass was ganz Neues beginnt und dass sie die ersten Zeugen sein würden. So hatten sie es gehört, aber sie konnten es eben doch nicht glauben. Weil ihnen etwas fehlte. Sie brauchen eine Offenbarung. Eine Offenbarung Jesu, denn der Glaube beginnt meistens mit einer Offenbarung. Jetzt ist aber Offenbarung ein ziemlich altes Wort und wir könnten mal gucken, wie das damals bei den ersten Jüngern aussah. Ich lese das nochmal oder ich beschreibe das nochmal. Die Jünger waren zusammen, als die Türen verschlossen waren. Trotzdem kommt Jesus in den Raum und sagt: Friede sei mit euch. Und die Stimmung bleibt gedrückt. Friede sei mit dir, das kann mir ja jeder erzählen. Doch dann kommt die Offenbarung Jesu. Er zeigt ihnen seine Wunden und sie erkennen ihn und sie werden froh, dass sie den Herrn sahen, so steht es da. Jesus hat sich um den Glauben der Jünger gekümmert, indem er sich selbst zu erkennen gab. Das ist die Offenbarung, die bei ihnen zum Glauben führte. Diese Offenbarung war erstaunlicherweise keine große Wundertat, und der Raum, in dem sie saßen, wurde auch nicht geflutet vom Licht und vom Glanz einer anderen Welt, sondern Jesus zeigte ihnen einfach nur seine Wunden. Daran erkennen sie ihn und plötzlich glauben sie ihm und sie können ihn ihren Herrn nennen. Jetzt geht das Ganze aber noch weiter. Denn es fehlt ein Jünger, Thomas. Er kommt dazu, als Jesus schon wieder weg ist. Und sie erzählen ihm alles, aber er kann nicht glauben. Es tut mir leid, sagt er. Das ist ja alles schön und gut, was ihr mir hier erzählt, aber ich kann das nicht glauben. Und wisst ihr was? Das ist doch genau die Reaktion, die auch wir immer wieder erleben, wenn wir andere einladen. Schön, dass du deinen Glauben hast, aber für mich ist das ja nichts. Und jetzt macht der Thomas etwas Besonderes. Er sagt nämlich, was er braucht, um glauben zu können. Er sagt nämlich: Ich brauche eine Offenbarung. Wenn ich nicht meine Hand in die Wunden Jesu lege, wenn ich nicht meine Finger in seine Seite legen kann, so kann ich nicht glauben. Das klingt heute oft anders. Aber auch heute wissen die Leute manchmal ganz genau, was passieren müsste, damit sie glauben könnten. Sie müssten gesund werden. Das kommt ganz oft. Es dürfte kein Leid mehr geben. Das ist das Zweite. Und die Welt müsste zumindest der Vorraum des Paradieses sein. Dann, ja, dann könnten sie vielleicht glauben. Und wenn wir ehrlich sind, stellen auch wir manchmal ganz ähnliche Ansprüche an Gott. Zumindest stehen wir in der Gefahr, das auch zu tun. Eine Gebetserhörung, ein Wunder, einen Beweis zu fordern. Und natürlich wollen wir gesund werden. Natürlich soll dieser sinnfreie Krieg aufhören. Aber sieht so tatsächlich eine Offenbarung aus, die uns zum Glauben führt? Brauchen wir wirklich Beweise? Oder ist es etwas ganz anderes, was wir brauchen? Gucken wir noch einmal in den Text. Thomas sagt, was er braucht, um glauben zu können. Aber das sieht am Ende ganz anders aus. Du kannst auch einmal anwerfen, den Text. Und nach 8 Tagen, sagt der Johannes da, waren seine Jünger wieder drin und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht: Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand und lege sie in meine Seite. Und Thomas sagt einfach nur, mein Herr und mein Gott. Offensichtlich war da gar nichts mehr mit Hände in die Seite legen. Da ist nichts mehr mit Anfassen und Fühlen. So wie ich das hier sehe, konnte Thomas gar nichts mehr machen. Er fällt auf die Knie und sagt, mein Herr und mein Gott. Ich denke, es ist uns durchaus erlaubt, Gott um eine Offenbarung zu bitten. Ich würde sogar sagen, dass der Glaube ganz oft mit einer Offenbarung beginnt oder wieder anfängt oder gestärkt wird. Aber ich denke auch, dass es müßig ist, wenn wir Gott erklären würden, wie er es denn machen soll. Brauchen wir wirklich ein Wunder? Muss er uns wirklich gesund machen? Oder gibt es nicht etwas viel Kostbares, das er uns schenken kann? Ich glaube, dass die Gegenwart Jesu in meinem Leben mehr wert ist, als jedes besondere Wunder es sein könnte. Wenn mein Glaube schwach ist und wenn ich Jesus um eine Offenbarung bitte, dann will ich doch eigentlich kein Wunder, sondern ich will ihn selbst. Ich will kein Paradies, sondern ich will die Gewissheit seiner Nähe. Ich möchte nicht auf alle Fragen eine Antwort bekommen, aber ich möchte doch diesen einen Satz spüren, Friede sei mit dir. Das meine ich, wenn ich sage, die größte Offenbarung Jesu ist das Erkennen, das Erleben seiner Gegenwart. Wenn er mich tröstet, bin ich getröstet. Wenn er mir Kraft gibt, bin ich gestärkt. Und wenn er mich ansieht, bin ich geliebt. Das ist es doch, was eigentlich zählt. Und das ist es auch, was den Thomas letzten Endes überzeugt. Jetzt macht aber dieser Thomas noch eine zweite Sache richtig. Die will ich auch noch nennen. Zuerst erkennt man ihn nämlich gar nicht, weil sie so naheliegend ist. Und diese zweite Sache würde ich in diesem einen Satz zusammenfassen. Zweitens, wenn ich eine Offenbarung Gottes suche, dann sollte ich auch da hingehen, wo ich Gott erwarte. Wenn ich eine Offenbarung Gottes suche, dann sollte ich auch dahin gehen, wo ich Gott erwarte. Thomas konnte die Sache mit der Auferstehung nicht glauben, aber er wollte eben doch die Hoffnung nicht aufgeben. Es muss doch etwas dran sein, wenn meine Freunde so begeistert von der Gegenwart Jesu berichten. Und darum kam er auch weiterhin zu den Treffen der Jünger. Ich weiß nicht, ob die sich damals jeden Tag trafen. Ich meine, das haben die gemacht. Auf jeden Fall kam Jesus erst nach 8 Tagen wieder und hat sich dann speziell um Thomas gekümmert. Es wäre aber ein Fehler gewesen, nicht da gewesen zu sein. Und ich glaube, dass es auch für uns gilt. Wenn unser Glaube schwach ist, dann liegt das oftmals nicht daran, dass Jesus sich nicht zeigt, sondern dass wir uns nicht zeigen. Und das ist jetzt echt was, was in unserer Hand liegt. Thomas musste 8 Tage warten, vielleicht müssen auch wir warten. Aber wenn wir eine Offenbarung Jesu suchen, dann finden wir sie am ehesten dort, wo er seine Jünger trifft. Und darum meine Frage am Schluss. Wie hat sich Jesus eigentlich in eurem Leben gezeigt? Warum glaubt ihr? Wenn ihr mal darüber nachdenkt, was waren die Punkte, an denen ihr ihn wiedererkannt habt, an denen ihr vielleicht auch gesagt habt, mein Herr und mein Gott? Wenn ich diese Frage für mich beantworten soll, würde ich sagen, Gottes Offenbarungen sind oft wie Frühlingserlebnisse. Wenn ich plötzlich erkenne, da ist etwas gewachsen, das ich gar nicht erwartet habe. Wenn ich plötzlich erkenne, da ist etwas gewachsen in anderen Menschen, in der Gemeinde, in den Kindern oder auch auf den Feldern. Etwas, für das ich gar nichts konnte, das ich aber doch bemerke und für das ich Jesus nur danken kann. Das ist das Erste. Ich sehe Wachstum und wundere mich und halte das als Offenbarung Jesu fest. Es sind aber manchmal auch Gebetszeiten, in denen ich plötzlich die Wirklichkeit Gottes spüre, seine Gegenwart, so wie ein Geschenk, das ich unverhofft überreicht bekomme und das ich auch dankbar annehme. Ich kann das eigentlich gar nicht machen, aber ich bin offen dafür und ich halte mein Herz und meine Seele empfangsbereit. Das ist bei euch vielleicht ganz anders, aber Gottes Offenbarungen sind auch, denke ich, für euren Glauben wichtig, denn Jesus lebt. Er ist auferstanden und er will uns nahe sein. Weil er sich für uns entschieden hat, können wir ihn eben nicht nur suchen, sondern wir können ihn auch finden. Zum Beispiel hier in den Gottesdiensten, zu Hause in einer Gebetszeit oder ganz unverhofft in dem, was wir plötzlich als sein Handeln erkennen. Und dann dürfen wir staunen, dann dürfen wir ihm glauben und dann dürfen wir ihn unseren Herrn und Erlöser nennen. Denn Jesus lebt, mit ihm auch ich, tot, wo sind nun deine Schrecken? Er erlebt und wird auch mich von den Toten auferwecken. Er verlässt die Seinen nicht. Das ist unsere Zuversicht. Amen.